ARD. Unter dem Gras darüber. 41.
Da liefen die Leute, die von hier, von Ost-Berlin kamen, die waren wie weggetreten. Also die waren wirklich weggetreten, die konnte man nicht ansprechen erst. Die haben in den Himmel geguckt, die haben sich die Häuser angeguckt. Einige, eine Traube von Menschen stand vorm Schaufenster, haben da gezeigt mit dem Finger hier und dies und jenes. Einer, der hat einfach nur in den Himmel geguckt. Der ist auf und ab gelaufen wie ein Verrückter. Ich dachte, jetzt stimmt was mit dem nicht oder so. Ich hatte den Eindruck, die Leute waren fassungslos. Die konnten es nicht fassen. Die waren geschockt. Die waren wirklich geschockt. Das war so, als wenn jemand einen Unfall baut und der ist geschockt, sitzt so am Straßenrand und überlegt erstmal, was passiert ist. Genauso waren die Leute. Zum Beispiel am Kudamm standen viele natürlich noble Autos, ist klar. Da standen so 20, 30 Menschen vor einem Porsche und haben sich den Porsche begutachtet, geguckt, unten, oben, haben angefasst, haben reingeguckt und so und gestaunt und die Scheinwerfer und dies. Und dann ein Mercedes, ein BMW und dann lief ich weiter Richtung Kurfürstendamm, Ecke Joachimsthaler Straße, wo Kaffee Kanzler ist. Und da war ja eine richtige Party. Also da stand alles, Verkehr war zusammengebrochen, nichts fuhr mehr, kein Bus, überhaupt nichts mehr. Die Leute waren alle auf der Kreuzung mit Sektflaschen und deutschen Fahnen und Hurra und Hupereien. Und es war also die Hölle los gewesen. Alles umarmte sich, wildfremde Menschen. Sogar ich habe ja auch das erfahren, da kamen Frauen oder irgendwelche Frauen zu mir, haben mich einfach umarmt und wollten mit mir tanzen auf der Straße und solche Sachen. Also plötzlich war ich auch so beeindruckt von der Sache. Ich war auch so ein bisschen geschockt dann. Ich war auch nicht mehr ganz da. Da habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Da kam von der BZ, schrie da einer rum, Sonderausgabe, Extrablatt, schrie da einer rum, hat gesagt, die Mauer ist gefallen, Berlin ist wieder Berlin, stand da auf der Schlagzeile.
Wir durften kostenlos fahren mit den Bussen, das fand ich auch sehr klasse, weil die Fahrpreise waren ja so immens teuer. Also für meine Vorstellungen, 2,50 € für einen Bus zu bezahlen, das war kaum vorstellbar, es war ein Vermögen. Also da wäre ich, glaube ich, 10 Kilometer gelaufen, als dass ich da die Busfahrkarte bezahlt hätte. Die erste Fahrt mit den berühmten Doppelstockbussen. Also da war ich neugierig auf diesen Doppelstockbus. Und dann die Fülle von Eindrücken. Also ich war fix und fertig nach dem Tag. Ich kann das auch gar nicht mehr ordnen, was ich da alles gesehen habe. Ich war einfach nur Unmengen Bilder. Ich war wie erschlagen. Also ich bin nach Hause und hatte solche Kopfschmerzen, weil ich einfach bis oben hin so abgefüllt war. Also die Schaufensterauslagen, die Gerüche und die Klänge, also die Stadt war so voll von Einflüssen, von Geräuschen und so überladen. Das war ja vor Weihnachten, da waren ja noch diese ganzen Weihnachtsdekorationen. Also ich habe das vorher noch nie gesehen, dass man einen Baum, also die ganz normalen Straßenbäume mit Lichterketten schmücken kann. Also da war ich irgendwie völlig perplex, dass es sowas gibt. Und dann diese ganzen Schaufenster auslagen. Also ich war irgendwie voll überfordert. Und dann die schönen Menschen, also die schönen Frauen, die da kamen. Also die waren alle so perfekt. Also mir sind die perfekten Menschen so aufgefallen. Die Kleidung, wie die aussahen. Also es war irgendwie so sauber alles. Und so die Frauen waren unheimlich geschminkt, die waren unheimlich gepflegt. Das habe ich nie gekannt.
Ich weiß noch, einen Tag vor Bußtag war es, 89, da gab es ja die 100 Mark Begrüßungsgeld. Und ich wollte also zur Reihhild gehen und wollte hier noch was einkaufen. Und komme ins Geschäft und da sehe ich eine junge Frau stehen, der das Wasser aus den Augen lief, ohne dass sie schluchzte. Sowas hatte ich noch nie gesehen, war für mich also eine Situation, ich starrte die an und bis ich merkte, dass ich sie anstarrte, ging ich auf sie zu und sagte, wenn Sie was ansehen wollen, Sie müssen nichts kaufen, Sie können hier auch so durch die Sperr gehen und gucken. Und daraufhin sagte sie nur, wie machen Sie das? Und ich fragte sie, was? Ich wusste gar nicht, was sie meinte. Sie guckte auf den Gemüsestand. Ich bin 40 Jahre alt. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie in einem Geschäft Mohrrüben gesehen mit ganz frischem Grün und unten die Möhren ganz sauber. Also mir blieb nur übrig zu sagen, wir waschen die. Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Daraufhin antwortete sie, ja, wie haben die uns die 40 Jahre denn behandelt? sind wir denn nur Vieh für die gewesen?
1992 wurde ich Taxifahrer und ab da an habe ich das auch mit dem Ostberliner mehr mitgekriegt, was hier überhaupt los war, weil ich auch ins Umland ein bisschen gekommen bin. Und das erste Mal so im Januar, Februar 90 bin ich rübergegangen, habe mir das angeguckt. Also ist klar, das war, wenn man zum Alexanderplatz gekommen ist und so, meine, in der Gegend ging's ja noch, also, aber was dahinter dann so war, alles sah ziemlich kaputt aus, ne? Typisch Ostblock, also so die Plattenbauten und die Straßen und die Straßenschilder, halt alles anders, ne? Und das hat man schon gesehen, also dass da ein großer Unterschied zwischen West und Ost war einfach schlechter.
Also für mich waren das allererste, was sich an Veränderungen in Dresden ergeben hat, die Werbeplakate. Darüber hat sich für mich zuallererst der Westen im Osten gezeigt. Und ich fand das jetzt nicht so, ich fand es eigentlich sehr lästig und schrill einfach, das hat überhaupt nicht dahin gepasst. Also das war so ein Unterschied, ich fand das eigentlich schon sehr anmaßend irgendwie. Also es war wie so eine Besetzung. Also von, es ist ja auch ein sehr massiv, diese riesige Plakate, die ja im Stadtbild sind, dann werden provisorisch so Bretter aufgerichtet, dann werden also überlebensgroße Plakate an die Wand. Das fand ich eigentlich ziemlich lästig.
Die hat ja die ganzen DDR-Jahre durch eine wichtige Rolle gespielt. Die Leute hatten fast alle Westfernsehen die letzten 20 Jahre vor der Wende, seit 17 Jahren. Und die westliche Werbung, also er hat ja so ein Bild hervorgerufen, da drüben ist ewig Heiligabend, da drüben ist immer Bescherung, da drüben gibt's immer alles. Die Werbung sagt, komm, nimm dir, hol dir, du wirst glücklich. Ja, sie sagt nicht, du musst arbeiten, Geld verdienen, dann kannst du dir das vielleicht kaufen, aber dann das nicht. Vielleicht brauchst du es auch gar nicht. Das sagt die Werbung nie, sondern hol dir, nimm dir.
Man muss sich von der Westseite in die Ostseite reindenken, aber man muss auch von der Ostseite nicht so arrogant sein. Denn zum Beispiel, als die Mauer dann auf war, ist meine Tochter, die das Friseurgeschäft hat, samstags einkaufen gegangen und um der Kühltheke rum standen Himmel und Menschen von der Ostseite. Und die wussten nicht, was sie nehmen sollten und debattierten. Meine Tochter hatte wenig Zeit und greift durch sie durch und sagt, gestatten Sie bitte, ich weiß, was ich haben will. Und da hält ein Mann sie ganz fest am Arm. Sie haben das so viele Jahre gehabt, jetzt sind wir dran. Gell? Und somit hat er damit eine Wand im Westen bei meiner Tochter aufgebaut.
Am Anfang hatten wir uns Türken ja auch sehr gefreut über die Wiedervereinigung und so. Aber keiner ahnte, dass gerade in Ostdeutschland so viel Ausländerfeindlichkeit und Abstand zu den Türken und so oder überhaupt generell zu Ausländern oder dass solche negativen Sachen passieren würden danach. Das hat damals keiner geahnt. Immer mehr und mehr wurde es wahrscheinlicher, dass die hier also im Ostteil doch anders erzogen sind und auch eine andere Ansicht haben. Und dass es leider jetzt so ist, dass halt Gebiete in dieser Stadt gibt, im Osten, wo man also als Ausländer nicht hingehen sollte, alleine. Und die Westdeutschen sind also mehr negativ eingestellt und sagen, also es gibt sogar so zum Beispiel wie Aussagen wie, früher war die Mauer 3 Meter hoch, jetzt sollen sie 10 Meter hochbauen. Zum Beispiel, also die sind vor allen Dingen in Berlin hier überhaupt nicht einverstanden damit. In jeder Branche, zum Beispiel bei mir in der Taxibranche sogar. Ne? Bei uns am Anfang gab es ja, die hatten hier in Ost-Berlin 800 Taxen gehabt, ne? Und wir haben 5.500 in West-Berlin. Und zwischen 1989 Mauerfall und der Wiedervereinigung 1990 haben die plötzlich hier über 2.000 Taxen gehabt, weil ja viele von der Stasi waren ja abgesprungen auf Taxi. Fahren heute noch viele, die ich selber persönlich auch kenne, weiß, dass sie bei der Stasi waren. Plötzlich hatten wir über 7.600 Taxen. Man muss sich vorstellen, ja. Und früher konnte ich meinen Umsatz in 8-9 Stunden einfahren und jetzt muss ich heute oder damals 12-13 Stunden fahren. Das war der Unterschied. Zwar wurde das wieder hingekriegt, jetzt auf 6.700 Taxen wurde die Zahl reduziert. Im Moment haben wir auch Konzessionsstopp, aber es gab halt die Reibereien zwischen Ostkollegen und Westkollegen, ist klar.
Also ich traue dieser DDR überhaupt kein bisschen nach. Natürlich hat keiner geahnt, dass das Geld so eine Macht hat. Also damit habe ich mich auch vorher nicht befasst. man hätte sich gewünscht, dass alles so bleibt, wie es ist und trotzdem diese Offenheit, aber das ging eben nicht.
Klar, ich hätte mir gewünscht, dass also irgendwo die Souveränität der Bürger hierzu in diesem Teil des Landes einfach mehr geachtet worden wären und nicht einfach auf diese Art und Weise abgewickelt zu werden, wie das nun mal passiert ist. Also nicht die totale Übernahme, sondern den guten Kompromiss.
Bestimmte Dinge hätte man auch übernehmen können und sagen können, na gut, damit sind sie klar gekommen, dann übernehmen wir das und machen das andere dazu. Nee, das musste alles grundsätzlich neu gemacht werden. Wie bei der Eisenbahn. Die ganzen Vorschriften wurden nach Bundesbahn geändert, nicht umgekehrt. Die Reichsbahner mussten umladen, nicht die Bundesbahner. Dann hieß es auf einmal die Fahrleitung nicht mehr Fahrleitung, sondern Oberleitung, weil die Bundesbahn Oberleitung zu stehen hat. Und ich finde das idiotisch, als wenn wir nicht Gutes hatten oder keine Dinge hatten, die man auch akzeptieren konnte.
Erhaltenswert wäre für mich auf jeden Fall gewesen, also klar, die Abtreibungsmöglichkeit für Frauen auf jeden Fall. Und dass man Kinder, die man dann unterbringen möchte, auch unterbringen kann. Und dass ein gewisser Mindestsozialstandard irgendwo garantiert wird.
Ja, für die Frauen hat sich das meiste verändert, muss ich sagen. Die Männer haben viele Arbeit wieder gefunden oder behalten. Frauen, sehr viele, die ich kenne, mit denen ich früher zusammengearbeitet habe, sind jetzt zu Hause, arbeitslos, sind Hausfrauen wider Willen. Sehr viele hatten nicht nur einen Facharbeiter, sondern hatten ein Hochschulstudium oder ein Fachschulstudium, das sie heute vergessen können. Heute werden die Frauen, die einen Ingenieur haben, umgeschult als Floristin und so ein Kiki. Entschuldigung, aber anders kann ich dazu nicht sagen. Das knabbert verflucht am Selbstbewusstsein, nicht mehr gebraucht zu werden.
Also ich habe schon oft so Erlebnisse gehabt, ne, aus dem Osten, also die sind ein bisschen doof oder so. Und auch noch aus Sachsen, also schon vom Dialekt her, das war ja, ist ja so negativ besetzt. Das habe ich so oft erlebt und so oft erfahren. Und es hat mich dann also oft getroffen, also so das Gefühl zu bekommen, kurios zu sein. Oder dass man immer so das Gefühl hat, man muss noch was lernen. Also dieser Angleichungsprozess könnte nur passieren, indem ich mich nach hier richte, nach diesen Kriterien richte. Es war immer so das Gefühl der Befremdung und so weiter. Aber ich glaube, das ging auch sehr von mir aus. Also ich denke mir, also das ist beiderseitig. Ich kann jetzt die Leute nie dafür verantwortlich machen. Also ich war ja auch befremdet. Also ich war ja auch unsicher, wer ich bin dann in dem Moment. Aufgrund des ganz, also viel Verhalten, also ein ganzes Verhalten war anders. Und ich hatte ewig gebraucht, bis ich kapiert habe, dass man Leute im Westen quasi eigentlich nur in Kneipen kennenlernt. Also der soziale Kontakt hier, Bekanntschaften knüpfen, da habe ich also mit Leuten weniger gehabt. Ich wüsste jetzt nie, wen ich da jetzt irgendwie nennen konnte. Doch, ein Asylant aus dem Iran, mit dem, ja, das war noch so, der war kritisch irgendwie. Der hatte irgendwie, da war so ein gegenseitiges Verständnis. Wir waren wahrscheinlich beide so, hatten das Gefühl, irgendwie anders zu sein oder so. Das war dann, also ich habe mich dann eher zu Ausländern hingezogen gefühlt. Und die waren dann, da habe ich mich mehr verstanden gefühlt bei denen.
Also es gibt in Deutschland Länder, da wird man nicht so akzeptiert, wie man ist. Aber in Großstädten, also Berlin oder Frankfurt oder München, da ist das egal, ob man ein Kopftuch trägt oder ob man eine andere Religion hat oder eine andere Sprache spricht. Da verstehen sich die Leute besser, weil da ist man gemischt und international. Aber in der Türkei würde ich dann schon Probleme haben, weil die Kopftuchtragenden keine Studienplätze bekommen oder Arbeitsplätze bekommen. Und deswegen denke ich mir, in Deutschland zu bleiben, ist es besser. Und langsam gewöhne ich mich daran. Und langsam sehe ich das, als wäre ich auch ein Mensch von deutschem Volk.
Ich habe auch heute, also jetzt zum Beispiel, sehr viele deutsche Freunde. Da mache ich keinen Unterschied, ob das Deutscher oder ist mir egal, welche Nationalität. Ich mache nur nach Menschen Unterschied, ob der Mensch mir sympathisch ist oder nicht sympathisch ist. Ne?
Wenn es heute heißt, die Asylbewerber, die Flüchtlinge kriegen alles nachgeworfen. Das wurde uns auch gesagt, da hat es auch geheißen, die Flüchtlinge kriegen das ganze Geld. Oder die Flüchtlinge nehmen uns die Arbeit weg. Die Flüchtlinge haben uns das Essen weggenommen. Ja, das wurde uns allen nachgesagt damals. Und deswegen sage ich auch immer, wenn ich das hier höre und diskutiere mit Menschen, sowas habe ich vor 50 Jahren schon gehört. Und dann sagen sie immer, das war nicht das Gleiche. Ganz genau war das so gewesen, wie es jetzt ist. Nur haben sie es vergessen. Wie schwer es ist, die Heimat zu verlieren und zu anderen Menschen zu kommen und von anderen Menschen abhängig zu sein, von anderen Menschen beschimpft zu werden. Ich habe es nicht vergessen, wie ich dankbar war, dass ich geholfen bekommen habe und wie es mir ergangen ist. Ich habe es nicht vergessen.
Ich lebe aus dem Glauben meines Großvaters Jakob, der Fantasie meiner Großmutter, dem Mut meines Vaters und der Hoffnung meiner Mutter. Ich habe nicht mit den Funden gewuchert. Jahr für Jahr tröpfelt der Mut mir aus den Adern. Verliere ich Mond für Mond die Freude aus dem Leib. Die Kraft der Seele wird täglich schwächer. So sammle ich jeden Morgen die Reste von Freude, Mut und Kraft, um den Tag zu überstehen. Was vererbe ich meinen Kindern?
Vor allen Dingen macht mir persönlich die Bevölkerungsvermehrung auf der Welt sehr viel Sorge. Also beneiden tue ich sie nicht. Ich bin mit mir zufrieden. Und wenn ich die Augen zumache, mache ich sie ganz vergnügt zu. Man ist von Königsschlössern in Kerker geschmissen worden und hat mit dem Leben abgeschlossen gehabt. Kommt mir jetzt zugute, indem ich keine Angst mehr vorm Sterben habe. Ja. Und gelernt habe, dass es nicht so wichtig ist, auf keinen Fall ist man selber sehr wichtig.
Wenn Sie in die Schweiz heute gehen, da plaudern die Leute gerne von ihrer Vergangenheit, von ihrer Militärdienstzeit und so weiter. Gut, das brauche ich nicht. Aber dass Sie nun gar nicht mehr von Ihrer Vergangenheit reden können, ohne sich Fragen ausgesetzt zu sehen, die Sie nicht beantworten können, das ist für alte Leute schlimm. Und so sitzen wir auf unseren Erinnerungen wie auf nicht abgeholten Gepäckstücken. Und meine Kinder fragen mich nicht, aber viele andere tun das. Und ich mache da ein neutrales Gesicht und sage so. Und sie wissen gar nicht, wie schlimm das in mir aussieht. Und wir würden unser Leben heute vielleicht anders führen, als wir in Wirklichkeit geführt haben. Es gibt gar zu viele Korrekturen, die man machen müsste. Aber nun ist es einmal gelaufen und ich stehe damit da. Und das habe ich Ihnen gegenüber geäußert.
Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.